Guten Morgen, ihr Lieben. Lasst uns noch einmal kurz beten, ihr dürft sitzen bleiben. Vater, danke für dein Wort, das wir jetzt betrachten wollen. Und wir danken dir auch für deinen Geist, der uns es erklärt. Wir bitten dich, hilf uns, es zu verstehen und es in unserem Herzen auch ja, zu glauben und danach zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch nach der... Habt ihr euch vielleicht am Abend vorher den Bauch richtig mit gutem Essen vollgeschlagen? Ich weiß ja nicht, wie es euch nach der Hochzeit gestern gegangen ist. Kann natürlich auch sein, dass ihr erkältet seid und deswegen ganz schlecht Luft bekommt und ihr euch nachts auch rumwälzt. Das kann ich mir auch immer sehr gut vorstellen. Aber hoffentlich sind es nur die wenigsten, die nachts schlecht schlafen, weil sie Probleme wälzen. Wenn du schlecht schläfst, warum schläfst du schlecht? Ich kenne einen Mann, von dem werden wir heute noch einiges hören, der konnte nachts wirklich gut schlafen, obwohl er sich in Lebensgefahr befand. Ihr kennt vielleicht die Geschichte der Anne Frank. Mehrere Monate versteckte sie sich zusammen mit anderen in einem geheimen Zimmer mitten in der Stadt. Und jeden Tag konnte jemand kommen, der sie abholen oder ins Konzentrationslager bringen konnte, was ja letztendlich auch passierte. Wie hat wohl Anne nachts geschlafen? Ich stelle mir das furchtbar vor, wenn man von allen Seiten her Anfeindungen erleben muss und nicht weiß, ob und wie man die Nacht überstehen wird. Oder die Geschichte kennt ihr vielleicht auch, ist schon noch keine 15 Jahre her, wochenlange pogromartige Ausschreitungen in Orissa, heute Odisha, im Jahr 2008 in Indien. In 14 der 30 Distrikte von Orissa griffen mit Äxten, Macheten, Schusswaffen oder Kerosinkanistern bewaffnete Mobs die Christen an, unter den Augen der Behörden. Sie töteten etwa 120 Menschen, plünderten 600 Dörfer und zerstörten dabei 5.600 Häuser sowie 400 Kirchen oder kirchliche Einrichtungen. Mehr als 55.000 Christen mussten fliehen. Mit welchen Gedanken und Gefühlen haben sich unsere Geschwister wohl abends ins Bett gelegt? Wie findet man in solchen Zeiten Frieden oder zum ruhigen Schlaf? Der leidende Hiob in Kapitel 7, Vers 4, der klagt über die innere Unruhe, die ihm den Schlaf raubt, wenn er an die Last des nächsten Tages denkt. Und auch wir dürfen uns fragen, welchen Herausforderungen wir noch gegenüberstehen werden oder wie es uns dann wohl ergeht. Doch ich möchte euch keine Predigteinleitung in die Bedrängnis ohne einen Funken Hoffnung, einen Lichtschimmer ohne Zuversicht geben. Deswegen lautet das Thema der Predigt heute auch Zuversicht in der Bedrängnis. Dem Thema wollen wir uns anhand von Psalm 3 nähern. Bevor wir uns mit dem Text auseinandersetzen, möchte ich aber euch die Entstehungsgeschichte, das Vorspiel quasi dazu erzählen. Im Vers 1 von Psalm 3 lesen wir nämlich einen Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und das ist wirklich spannender als jeder Thriller und vielleicht sogar hochaktuell. In Kiew heulen manche Nacht die Sirenen und das ist kein Weckruf, sondern die letzte Warnung vor der nahenden Rakete. Und auch in Israel zu früherer Zeit gab es für König David Stimmen eine letzte Warnung vor Lebensgefahr. Doch jetzt nehme ich euch erstmal mit in diese Zeit, die so spannend ist, wie sie in ihrem Stimmungsbild vielleicht, also wenn man sich das so vorstellen möchte, in C.S. Lewis Chroniken von Narnia, Prinz Caspian oder so, vielleicht sehr gut nachvollziehen kann, wie das damals war. Nicht von ungefähr hat Prinz Caspian sehr viele Ähnlichkeiten mit König David. Wir gehen also zurück zu Königen und Rittern, Verschwörern und heimlichen Helfern, zum König David und einem Abschnitt seiner Lebensgeschichte. Und deswegen jetzt erstmal als Prolog, auch wenn der etwas länger ist als ein normaler Prolog, die Entstehungsgeschichte dieses Verses. Ich habe das überschrieben, mit Gottvertrauen lässt sich nicht unterkriegen. Da müssen wir uns mal ein bisschen die Lebensgeschichte von David anschauen. Und zu der Zeit, als er noch kein König in Jerusalem war, da heiratete er nach seiner traurigen Ehegeschichte mit Michal, Sauls Tochter, verschiedene weitere Frauen. Und von denen bekam er auch viele Kinder. Seinen ersten Sohn von Ahinoam, von Jezreel. Und den nannten sie Amnon. Ich hätte mir eigentlich so Lego-Figürchen hier vorgestellt, die ich euch jetzt hier aufbaue, die ganzen Söhne, aber ich habe keine, die so mit Bart und Schwert und so aussehen. Deswegen müsst ihr euch das jetzt vorstellen, dass jetzt hier sich die ganzen Söhne aufbauen. Also Amnon ist der Erste. Der Zweite war Kilan von Abigail, das ist die Witwe Nabals, der David Unterstützung verweigerte. Das ist der Zweite, aber den können wir auch gleich wieder ausklammern, weil der spielt keine Rolle in dieser Geschichte. Die schöne Maacha, die selber aus königlichem Hause stammte, schenkte ihm dann Absalom, das ist also der Dritte. Dessen Name bedeutet Vater des Friedens oder Vater ist Frieden. Leider hatte sein weiterer Lebensweg ziemlich wenig mit diesem Namen zu tun. Und es folgten noch weitere Kinder, unter anderem dann auch der Salomo. Und David, wir haben das gerade eben ja hier schon als Mahnung von Martin auch gehört, David war ein nachsichtiger Vater und ließ seinen Söhnen vor allem in seinen jüngeren Jahren viel durchgehen. Das Ergebnis, das war nicht immer optimal und die Auswirkungen sehen wir im Folgenden. Übrigens, wie gesagt, das kann auch uns als Vätern, besonders den jungen Vätern, eine Mahnung sein, sich der Verantwortung bewusst zu sein, die sie gegenüber ihren Kindern haben. David liebte seine Kinder, ja, so wie ihr auch. Er sorgte sich um sie und er schenkte ihnen eine gute Ausbildung. Er tat sich aber schwer, ihnen in der charakterlichen Schule so zu helfen, dass es für sie gut war. Und ich gebe aus eigener Erfahrung zu, dass das wohl der schwierigste Teil der Erziehung ist. Angefangen hat alles damit, dass sich sein Ältester, der Amnon, in völlig geistiger Umnachtung und ungeachtet seines königlichen Standes an seiner Halbschwester, nämlich an der Schwester von dem Absalom, verging. Er ließ sie als geschändete Frauen mit zerstörter Ehre und Zukunft zurück. Und heute wird man sagen, dass sie sich nur noch ins Kloster zurückziehen konnte, ja, in die hinterste Kammer. Sie war traumatisiert, die Tamar und körperlich und seelisch schwer verletzt. Sie war die Schwester von Absalom. Und große Brüder, ich weiß nicht, wer von euch einen großen Bruder hat, die halten sowas nicht aus, ja, wenn die sowas mitkriegen. Die können sich nur schwer beherrschen, vor allem, weil David als Vater tatenlos zusah und nichts gegen Amnon unternahm. Zwei Jahre sind schon vergangen, lud Absalom deshalb viele zu einem Fest, an dem er sich für Tamars Missbrauch rächte und seinen Bruder Amnon, also den ersten hier, dafür umbringen ließ. Er übte also selbst Justiz, schaffte seinem eigenen Rechtsverständnis Raum. Nach dieser Tat floh er zum Vater seiner Mutter nach Geshur, das liegt östlich vom See Genezareth. Also er ist erstmal von der Bildfläche verschwunden. David, er hatte zunächst so Angst, dass bei dem Fest alle seine Söhne umgebracht worden seien und er freute sich mehr daran, dass diese noch leben, als dass er die Selbstjustiz seines Sohnes Absaloms richtete. 3 Jahre passierte nichts. 2 plus 3. Schließlich schafft es aber sein Cousin, der Heerführer Joab, dass Absalom nach Jerusalem zurückkehren durfte, wenngleich er ihm auch Hausarrest verordnete. Für einen heimtückischen Mord ist das ja keine so schwere Strafe, gemessen an den Maßstäben der Tora oder unseren heutigen Gesetzen. Doch Absalom, der ist überhaupt nicht zufrieden mit diesem Zustand. Nach 2 Jahren, also wieder 2 Jahre später, die er jetzt schon im Hausarrest sitzt, platzt ihm der Kragen. Und er kann sich aus dem Hausarrest befreien. Das ist ganz einfach. Der lässt das Getreidefeld von Joab anzünden, weil der keine Lust hatte, ihn zum König zu bringen. Das hat aber dann geholfen. Augenscheinlich versöhnt er sich dann dort mit seinem Vater, Absalom und David. Und David, der zeigt hier echte Schwäche, die von Absalom schamlos ausgenutzt wird. Da lesen wir nichts von Reue und sonst was und von Vergebung, sondern das ist einfach nur, dass der Absalom sagt, ja, ich bin wieder gut. Und Absalom nutzt das wirklich aus. Der ist groß, der ist schön und er setzt sich in die Nähe vom Stadttor und beginnt das Volk auf seine Seite zu ziehen. David, der ist schwach, ja, und der kann dir, mein Vater David, der ist schwach, der kann dir gar nicht mit deinem kleinen Problem helfen, ja, aber ich werde das tun. Das sagt er den Menschen die ganze Zeit. Und das geht über Jahre so. Langsam beginnt er das Herz des Volkes auf seine Seite zu ziehen. Wie viel David davon mitbekommt, das ist uns nicht überliefert. Ja, da müssen wir mal einfach sagen, wir wissen es nicht. Aber nach 4 Jahren, mittlerweile sind also schon 11 Jahre seit diesem Vorfall mit Tamar vergangen, passiert wieder was. Was Absalom wohl in diesen ganzen Jahren, 11 Jahre lang, über seinen Vater gedacht hat, dem das so egal war, was seine Pläne waren, die Bibel schweigt. Aber jetzt werden die Pläne Absaloms ganz deutlich. Er sammelt sich so ein kleines Heer, der hat so eine Privatarmee aufgebaut. Und dazu lädt er noch 200 Leute, Männer aus Jerusalem ein, die arglos nach Hebron folgen. Und zeitgleich, ihr merkt, wie sich das Ganze zuspitzt, ich verstehe gar nicht, warum er sowas nicht in der heutigen Zeit mehr verfilmt, ja. Zeitgleich hat er Boten an alle Stämme Israels senden lassen, die, wenn sie die Posaune hören, sofort ihn als König ausrufen lassen sollen. Ihn, Absalom. Die Situation ist aufgeheizt. Bekommt David davon überhaupt nichts mit, was da so nebenan läuft? Bei der eigenen Familie schaut man vielleicht doch eher einmal weg oder ignoriert die Wahrheit. David nutzt keine geheimdienstlichen Fähigkeiten, aber sein Sohn Absalom umso mehr. Die Sünde ist listig und doch hat Gott immer die besten Karten. Absalom holt sich nämlich Rat bei denen, die gute Gründe haben, ihn zu unterstützen. Da ist zum Beispiel auf der einen Seite Davids ehemaliger Berater, der Ahithophel oder Ahithophel, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Er handelt im Hintergrund und hat sich klar auf die Seite Absaloms geschlagen. Der Plan lautet, Absalom zum König ausrufen, in Jerusalem in Macht und Herrlichkeit einziehen, den alten König beseitigen, die Macht an sich reißen und neuer König in Israel sein. Soweit der Plan. Doch Gott hat einen anderen. Der David, der bekommt jetzt endlich Wind von der Sache. Ihr wisst, den König absetzen, das war ja ein bisschen wenig. Was hat man früher mit den Königen gemacht, die man abgesetzt hat? Ja, da wurde auch nicht unbedingt geguckt, wer das war. Wichtig ist, dass er erstmal nicht mehr am Leben war. Und dann konnte man die anderen Dinge regeln. Und David bekommt Wind von der Sache und weiß, jetzt hilft nur noch die Flucht, wenn einem das eigene Leben lieb ist. In aller Eile, noch bevor Absalom von Hebron zurückkehrt, verlässt er mit den getreuesten Helfern und fast der ganzen Familie die Stadt. Nur seine Nebenfrauen lässt er im Palast zurück. Der Rest kommt mit. Am Bach Kidron ziehen alle seine Helden an ihm vorüber und zeigen damit ihre Treue zu ihrem König. Lieber die Schmach tragen und beim gottgesalbten König sein und notfalls sterben, als einem Aufrührer, Revolutionär, Self-Made King ohne göttliche Legitimation zu dienen. David überzeugt Huschai davon, das ist einer seiner Getreuen, dass er ihm als Berater am Hof Absaloms einen größeren Dienst tun kann, als wenn er mit ihm zöge. Davids Gebet ist, dass der Rat Ahithophels zunichte gemacht werden soll. Der hatte scheinbar noch eine Rechnung mit David offen. Dazu müsste man nochmal sich erinnern, dass der Ahithophel der Großvater von Bathseba war. Vielleicht sah er hier die Möglichkeit zur Rache, weil er seine Enkelin liebte und nicht akzeptieren wollte, dass sie über Davids Verbrechen an ihr an den Königshof gekommen war. Über Ehebruch und Mord an seinem Lieblingsschwiegerenkel. Aber das sagt uns nicht die Bibel, das habe ich jetzt nur mal überlegt, was könnten Motive gewesen sein, dass er wechselt. Vielleicht sah er auch in David nur einen alten, schwachen König, der abzutreten hatte. David ist also in höchster Gefahr, er muss sich beeilen. Auf der Flucht selbst begegnet ihm auch Fluch und Segen. Leute, die ihm helfen, aber es gibt auch einen Schimmi aus dem Hause Sauls. Ihr wisst, das ist jetzt auch nicht die allerbeste Beziehung gewesen. Der bewirft ihn mit Dreck auf so einem Höhenweg, wo der so parallel zu ihm läuft und beschimpft ihn auf die schändlichste Weise. Ihn, den König, ja, eine ganze lange Wegstrecke. Und Davids Getreuen sagen, lasst uns doch den umbringen, der und bestrafen, der kann das nicht machen. Und David ist so platt und sagt, nein, lasst ihn, es ist Gottes Gericht. Und David flieht jetzt in Richtung Osten und weiter nach Mahanaim, in der Nähe nördlich vom Fluss Jabbok. David und sein Hofstaat, die reisten zu Fuß, elend, langsam und sicher nicht wie so ein Heer. Wie viel Vorsprung bekommen sie? Und Absalom, der zog fast zeitgleich in Jerusalem ein. Die Ereignisse überschlagen sich. Hat David also noch eine Chance, mit dem Leben davonzukommen oder hat bald seine letzte Stunde geschlagen? Nachdem Absalom noch die Nebenfrauen Davids vergewaltigt, um damit seinen Herrschaftsanspruch über das Haus Davids anzuzeigen, überlegt Ahithophel schon, wie sie sich Davids rasch entledigen können. Sein Rat, jage ihm sofort nach. Doch Und damit wird auch Davids Gebet erhört. Ausnahmsweise hört Absalom diesmal auf Davids Freund Huschai, der ihn durch Schmeichelei dazu bewegen kann, erst am nächsten Morgen hinter David herzuziehen und damit selber als Richter und Heerführer gegen die Helden Davids einen Sieg zu erringen. Wie geht die Geschichte aus? David ruht in der Nacht. In einem Versteck, kann dadurch einen entscheidenden zeitlichen Vorsprung gewinnen und sich für die Schlacht gegen das Heer seines Sohnes besser vorbereiten. Letztlich erringt er den Sieg, doch zu einem hohen Preis. Absalom wird nämlich später durch Joab gerichtet. Ihr könnt das alles in 2. Samuel ab Kapitel 13 nachlesen. Ich sage euch, eine Ausgabe vom Tatort ist nichts, was da alles steht. In dieser Nacht aber weiß David noch gar nichts von seinem Sieg. Er ist immer noch in höchster Gefahr. Wird Absalom ihm nachjagen, ihn erreichen und alle töten? Die ganze Familie? Welche Gedanken gehen David jetzt durch den Kopf? Kann er schlafen? Und was hättest du in seiner Situation gemacht? David macht das, was er schon oft getan hat. Er drückt seine Gedanken in einem Lied aus. Andere hätten vielleicht gesagt, da hilft nur beten. Ja, Jakobus 5, Vers 13. Doch David, er tröstet sich mit einem Psalm und den lesen wir jetzt. Das ist die Vorgeschichte, warum er diesen Psalm geschrieben hat, Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk. Scofield hat das überschrieben mit ein Morgenpsalm. Tja, einmal mehr darf ich in dieser Predigt auf viele gute Ansätze und Erläuterungen von Benedikt Peters zurückgreifen. Und auch dieser Psalm steht in einer klaren Linie, was wir vielleicht beim Buch der Psalmen gar nicht so sehen. Nachdem wir im ersten Psalm den Weg zur Glückseligkeit gefunden haben, nämlich seine Lust am Wort Gottes zu haben, wir im zweiten Psalm die Auflehnung des Sünders gegen diesen Weg festgestellt haben, fügt sich nun der dritte Psalm in diese Reihe ein. Er zeigt, wie der Gerechte in der von Sündern regierten Welt Verfolgung erleidet und dennoch bei Gott Geborgenheit, Hilfe und Schutz erfahren kann und darf. Und dieser Psalm lässt sich nach Benedikt Peters in 3 Teile gliedern. Erstens, was die Feinde dem David sagen, Vers 1 bis 3. Zweitens, was David Gott sagt, Vers 4 bis 6. Und drittens, was David erfährt, Vers 7 bis 9. Erstens, was die Feinde dem David sagen. Zuerst drückt David aus, was in seiner Seele los ist. Da steht viele, zahlreich sind die Probleme, die Bedränger und Verfolgung. Kennst du das auch? Da gibt es diese Stimmen, nicht nur laut, manchmal sind die auch ganz leise in uns drin, die sagen, es gibt keine Rettung für dich oder es gibt keine Hilfe von diesem Gott. Dass dich jemand glauben machen möchte, dass Gott in deiner Situation hoffnungslos überfordert ist und keine Hilfe geben kann. Dass du dich wie David allein und verloren fühlst. Oder was vielleicht noch viel schlimmer ist, dass sich Gott um dich gar nicht mehr schert, dich einfach vergessen hat oder dich bewusst ignoriert. Ich denke, wir können David gut verstehen. Aber da habe ich mich gefragt, wer sagt das eigentlich? Oder wer oder was will mich das eigentlich glauben machen? Hinter all dem finden wir die Stimme der Schlange aus dem Garten Eden, die sagt, sollte Gott wirklich das Beste für dich, für euch vorhaben? Kann Gott wirklich noch helfen? Satan will uns von Gott trennen und unser Vertrauen nachhaltig in ihn zerstören. Das erkennt David. Und deshalb sammelt er seine Gedanken und versucht, sich erstmal richtig auszurichten. Jetzt stellt euch das vor, er ist da in der Nacht und er blickt gedanklich zurück nach Jerusalem und stellt sich viele Fragen. Wie konnte das nur passieren? Wo habe ich versagt? War mein Lebenswerk ein Fehler? War es umsonst? Habe ich zu viel gegen Gott gesündigt und straft er mich jetzt dafür? War mein Handeln für ihn umsonst? In diesem Moment kann es gut sein, dass er sein ganzes Leben, seinen Hirtendienst für sein Volk Israel sehr in Frage gestellt hat. Kennst du das nicht auch? Dass du in deinen Umständen Dinge hinterfragst, die eigentlich für dich klar waren? Dinge, die auf deinen Entscheidungen beruhten, die du vor langem wohl überlegt getroffen hast. Bin ich wirklich mit dem richtigen Ehepartner zusammen? Ja, ich bin. Danke, Beate. Ja. Ist die Firma sicher der Ort, an dem ich Gott haben möchte? Was ist nun mit meinen Nachbarn los, mit denen ich mich immer verstanden habe und jetzt verstehe ich sie nicht mehr oder sie verstehen mich nicht mehr? Und für viele Christen auf der Welt muss die Frage nach der persönlichen Sicherheit und Verfolgung erweitert werden. Und am stärksten vielleicht auch die Frage, ist Gott überhaupt noch da? Sieht er mich? Kann er und will er überhaupt mir beistehen und helfen? Wenn du diese Gedanken hast, du bist mit den Gedanken nicht allein, so wie David damit nicht allein war. In der Bibel, da begegnen uns immer wieder Menschen, wie zum Beispiel Hiob oder Jona oder auch Elia, die sich diese Frage stellten. Sie kannten diese Gedanken und sie durchlitten schwere Zeiten, nicht zuletzt Jesus erst recht. Er kämpfte mit diesem Gefühl der Gottverlassenheit am Kreuz und auch schon davor. Erinnerst du dich noch an das, was die Menschen zu Jesus sagten, als er am Kreuz hing? Arzt, hilf dir selber. Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Hiobs Frau fragte ihn, wo denn sein Gott in seinem Leid sei. Er solle sich doch lieber von ihm lossagen und sterben. Ob David diese Gedanken auch kannte? In Apostelgeschichte 14, Vers 22 oder auch 1. Korinther 16, Vers 9 zeigt uns die Schrift, dass dies für einen gläubigen Menschen tatsächlich normal ist, dass er von vielen Seiten bedrängt wird. Aber dann ist die Frage, glaubst du diesen Stimmen? Siehst du die vielen Bedränger, die vielen Probleme, die bösen Menschen, die deinen Glauben lächerlich machen, die dich verhöhnen, verfolgen oder sogar töten wollen? Macht dich das fertig? Zieht dich das nach unten? Also falls du bis jetzt noch Nachtruhe fandest, spätestens jetzt bist du, glaube ich, in einem Zustand, dass du nicht mehr schlafen kannst. Und du fragst dich, was du nur tun sollst. Mach es wie David. Gleich in Vers 2 klagt er, Herr, wie zahlreich sind doch meine Bedränger. Es sind so viele. Nachdem die Feinde ihm sagten, was er von sich, seiner Zukunft und seinem Gott halten sollte, flieht er nicht nur aus Jerusalem. Er wechselt auch an einen geistlich sicheren Ort, nämlich dem Gebet. Hier sagt David jetzt Gott, was er von ihm denkt. Zweiter Punkt, was David Gott sagt, ab Vers 4. In der zweiten Strophe, dem Psalm kann man in drei Strophen einteilen, lesen wir also, was David Gott sagt. Du bist mein Schild, du bist meine Herrlichkeit, du bist der, der mein Haupt erhebt. Das Schild, da ist dieses kleine Schild gemeint, das im Kampf direkt vor den Schwerthieben der Angreifer schützt. Wenn David Gott als seinen Schild beschreibt, meint er damit, dass alles, was auf ihn einschlägt, einhämmert, erst einmal an Gottes Schutz, an diesem Schild vorbei muss. Er verlässt sich darauf, dass Gott sein Schutz ist. Nicht Menschen helfen ihm. Letzten Endes sieht er hinter seiner Rettung, Bewahrung und Versorgung allein Gottes Güte. Meine Herrlichkeit, du bist meine Herrlichkeit. Wenn David das sagt, dann weiß er gleichzeitig, dass seine Macht, sein Besitz, sein Stand, einfach alles, was ihn als König herrlich bzw. würdig macht, allein von Gott kommt. Nichts ist aus eigener Kraft geschehen, nichts ist selbst verdient. Eine Herrlichkeit, die von Menschen ausgesprochen oder verliehen wird, ehrt vor allem den Empfänger. Nochmal, eine Herrlichkeit, die von Menschen ausgesprochen wird, ehrt vor allem den Empfänger. Aber eine Herrlichkeit, die von Gott ausgeht und die ihr Menschen verleiht, wie also hier die Königswürde Davids, die ehrt vor allem den Geber, also Gott, und erst im Zweiten den Empfänger. Wohl dem Menschen, der durch Gottes Wirken und Handeln würdig gemacht wird, der sich nicht erfolglos auf seine eigenen Taten stützen muss. Du bist der, der mein Haupt erhebt. An dieser Formulierung sehen wir letztlich, mit welchem starken Trost sich David tröstet. Gott, er ist es, der ihn als König salben ließ und ihm ins Amt verhalf. Er wird es, und das glaubt David ganz fest, auch wieder sein. Er wird es sein, der sich über ihn erbarmen kann und ihm wieder Sicherheit schenken kann. Ja, der ihn sogar selber wieder in Amt und Würden zurückhelfen, zurück nach Jerusalem, zurück in den Palast, zurück an die Spitze des Volkes Israel, allen anderen Dingen zum Trotz, die das Haupt nach unten drücken, die einen traurig oder verängstigt werden lassen. Das alles sagt David seinem Gott im Gebet. Dieser Gott ist auch unser Gott. Er hörte David und er hört auch uns. Er will, dass du mit ihm redest. Und er steht dir bei, ob du das nun merkst oder nicht. Er lässt die nicht allein, die seinen Namen ehren und die ihn suchen. Was machst du, wenn du nachts vor Sorge und Angst nicht schlafen kannst? Wenn dich alle bedrängen, die Familie, die deinen Glauben ablehnt, dein Chef, der dich zu gesetzeswidrigem Handeln herausfordert, dein Ehepartner, der vielleicht schwer krank neben dir vegetiert, die Schulden, die schon den Gerichtsvollzieher kommen ließen oder einfach nur dein Egoismus, diese Sünde, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen und mit der uns der Ankläger immer und immer wieder anklagt. Wann kannst du da oder wie kannst du da noch schlafen? Mach es wie David. Geh ins Gebet. Wie Kinder zu ihrem Vater kommen und kommen sollten, wenn sie in großer Not sind, wenn sie sich fürchten, so darfst auch du zu deinem himmlischen Vater kommen. Er wird dich nicht abweisen. Das hat er noch nie getan und das wird er niemals tun, denn Gott ist unwandelbar. Er ist barmherzig und gütig. Aber ist Gebet für dich ein Fluchtort oder ein Kampf? Vielleicht sogar ein Krampf? Lass dich durch das Beispiel Davids ermutigen. David hatte nur diese eine Bitte an Gott, 2. Samuel 15, Vers 31, nämlich den Rat Ahithophels zunichte zu machen. Er hatte keine lange Liste, keine Hunderten an Bitten, kein Flehen um Selbsterhaltung. Er weiß, am Ende wird Gottes Sache siegen. Vergiss das nicht. Am Ende wird Gottes Sache siegen. Das muss ihm wirklich tief bewusst gewesen sein. Ich meine, wer von uns hätte in dieser Zeit, ja vielleicht sogar in dieser ersten Nacht, sich hinsetzen können und ein Lied dichten? Eine Gebärende nimmt sich unter schweren Wehen keine Zeiten zur Gesichtsbemalung. Ja? Und ein Mann beim Feuerwehreinsatz nimmt sich nicht die Zeit zum Rasieren. Auf der Flucht hält man nicht an, um Landschaft zu bestaunen und die Nacht ist allein zum Schlafen da. David schafft es, Abstand vom Geschehen zu bekommen, um diesen Psalm zu beschreiben. Ist es vielleicht nicht bei dir manchmal ganz genauso, dass du das auch bräuchtest, diesen Abstand, etwas Abstand von der Sache, Abstand von den Umständen, Abstand von den schwierigen oder bösen Menschen, Abstand von meinen Verpflichtungen? Aber das geht nun mal meistens nicht. Wir hängen drin, so wie David sich das Ganze auch nicht mehr aussuchen konnte. Und so hängen wir auch in unserer Sache manchmal drin. Schau dir die Welt an, wir hängen dort mit drin. Wir sitzen alle in diesem einen Boot Erde. Und David, er flieht zu Gott. Und David ist dort sicher. Und David findet dort Ruhe. Willst du das mit mir zusammen auch einmal üben? Die Ruhe bei Gott suchen und nicht in den vielen Ablenkungen dieser Zeit? Wenn wir Gott im Gebet unser Leben vorlegen, dann wird das nicht unbeantwortet bleiben. Mit seiner Stimme rief David zum Herrn und der antwortete ihm, Vers 5. Und diese Antwort ist für mich verblüffend. David kann ruhig schlafen, Vers 6. Er hat Frieden über allem, ja, dass er in Ruhe auf den nächsten Tag warten kann und nicht in Angst um sein Leben rastlos weiterkriecht. Er legt sich hin und er schläft bis zum Morgen. David lernt in dieser Nacht wieder etwas über Gott. Dieser Herr erhält ihn, David, auch in seiner Ohnmacht, egal ob wach oder im Schlafe. Dritter Teil, was David erfährt. Am Morgen wird David, wie jeden Tag seines bisherigen Lebens und wie auch wir in unserem Leben, von Gott geweckt. Wir schlagen wie David die Augen auf, nehmen unsere Umwelt wahr, besinnen uns, atmen tief durch, begrüßen den neuen Morgen und können als erstes wie David unserem Herrn für die Bewahrung in der Nacht danken. Er holt uns zurück ins Leben. Er schenkt uns neue Kraft und einen neuen Tag, der nur besser werden kann. Der Herr stützt David. Der Herr stützt auch dich und mich. Das will ich mir merken. Der Herr stützt auch dich und mich jeden neuen Morgen unseres Lebens. In der dritten Strophe, also ab Vers 7, da lesen wir davon, was David aus dieser ganzen Sache für sich gelernt hat. David, er hat jetzt gar keine Angst mehr vor dem Morgen, vor dem Tag. Er weiß, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Selbst 10.000 machen ihm keine Angst mehr. Wie viele im Volk hat er Absalom auf seine Seite gezogen? Und wie oft meinen wir vielleicht, dass da keiner mehr ist, der uns unterstützt, weil sich Meinungen und Einstellungen verändert haben? David macht uns Mut. Wenn du Gott auf deiner Seite weißt, brauchst du dich vor Menschen nicht zu fürchten. Denk daran, Gott ist unwandelbar. Er wird sich niemals gegen sein Wort stellen. Wenn du also auf der Suche nach dem richtigen Standpunkt oder der richtigen Seite bist, musst du dich mit dem Wort Gottes abgleichen. David kannte Gott in Höhen und Tiefen seines Lebens und deswegen konnte er sich so sicher sein, dass Gottes Frieden sein Herz zur Ruhe bringen wird, dass dieser Gott seine Furcht vor Absalom in ja tatsächlich vertrauensvolle Gelassenheit in der Gottesnähe bringen könnte. Was hatten die Menschen vor vielen Jahren gesungen bei David in der Geschichte? Saul hat 1.000 Mann geschlagen, David aber 10 mal 1.000. Und jetzt sind andere 10.000 hinter ihm her. Das Land ist auf großer Hetzjagd nach dem alten König. Kann das tatsächlich sein? Wenn ihr jetzt den Psalm weiterlest, dann seht ihr, immer wieder kommen Zweifel in David dann doch hoch, die ihn erneut unruhig machen. Also wie bei uns. Vor, zurück und so weiter. Du hast ein Problem, du betest darüber, du erhältst Rat von deinen Geschwistern und du erfährst den Frieden Gottes. Doch du bist kaum zu Hause oder auf dem Weg zum Schlaf, kommt alles wieder hoch. Was machst du dann? Was hilft dann? David zeigt es uns im Psalm 3. Es bricht einfach aus ihm heraus. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Wenn alle gegen mich aufstehen, dann steh du auf, mein Gott. Lass mich hier nicht verkümmern. David zeigt uns, wie wir in den schwierigsten Situationen aus- und durchhalten können. Wir müssen erstens anerkennen, dass es mit unserer Macht nicht getan ist. Zweitens, dass allein Gott die Macht hat, Dinge zu verändern. Und drittens, im Vertrauen auf Gottes Macht ihn handeln lassen. Wenn ich Gott um Gerechtigkeit bitte, so wie David das hier macht, stellt sich aber uns auch schon die nächste wichtige Frage. Mit welchem Recht kann David so auf das Gericht Gottes bestehen oder das herbeisehen? Er ist doch selber ein Sünder. Wir sind doch alle Sünder. Steht David da, beziehungsweise stehen nicht wir auch alle unter diesem gleichen Gericht wie die, die uns bedrängen? Warum sollten wir denn im Gericht Gottes bestehen können? Diese Bitte um das Kommen von Gottes Gericht, sie kann doch nur ausgesprochen werden, wenn wir uns selber gerettet wissen. Keiner legt sich mit einem Stärkeren an, aber wenn wir wissen, wer an unserer Seite steht. Wir hatten früher so einen kleinen Dackel. So, ja? Also das war nicht sein Bauchumfang, sondern seine Gesamtlänge. Und das war wirklich ein kleiner Hund. Aber wenn der an der Leine war, dann wusste er sich ganz fest mit uns verbunden und wurde stark im Bellen wie ein Dobermann. Und geht es uns nicht ähnlich? David, der wusste auch um seine Ohnmacht, aber er konnte das Gericht Gottes erbitten. Er wusste sich fest in und an Gottes Hand und vertraute auf dessen gerechtes und rechtzeitiges Handeln. Kannst du das? Gottes Gericht entgegensehen und dann einfach abzuwarten? David sagt ja und ich will auch sagen ja. Und du? Wer am Kreuz bei Jesus seine Schuld abgeladen hat, kann auch sagen, ja, komm her und sprich Gericht über meine ganzen Bedränger. Ich vertraue ganz auf dich, dass du mich ansiehst als gerechten Menschen und wertgeachtete Person. Jesus, ich danke dir, dass du für mich die Schmach und die Schmerzen, die Verfolgung und die Verachtung getragen hast. Ich kann dir nur von Herzen dafür danken. Ich will auf deiner Seite stehen. Die Verfolgung wegen deines Namens ist mir lieber als das Sitzen an den Tischen der Schönen, Reichen und Mächtigen. Oder im Bild der Wüstenwanderung gesprochen, lieber gehe ich aus dem Lager hinaus, als in der Gemeinschaft der Gottlosen zu bleiben. Leicht gesagt, oder? Aber ihr Lieben, wenn selbst ein König David, ein König in Ohnmacht und Lebensgefahr, das so sehen konnte und darin seinen Trost und seine Hoffnung finden konnte, wie viel mehr auch wir. Und jetzt setzen wir noch eins obendrauf. Ich möchte nicht versäumen, euch noch einmal zu unserem Herrn Jesus mitzunehmen. Wisst ihr, Absalom gegen David, das ist so ein bisschen wie die Welt gegen Jesus. Es ist ein feiger Aufstand derjenigen, die sich im Recht fühlen, dafür sogar über Leichen gehen und alles aus der Welt schaffen möchten, das ihnen im Weg steht. David war Absalom im Weg. Jesus stand und steht auch heute noch denen im Weg, die glauben, dass ihr selbstbestimmter Weg ohne Gott der richtige und einzige ist. Wer hat das Recht, Vorschriften zu machen? Wenn es einen Schöpfergott gibt, müssen wir diesen beseitigen. Wollen wir mal sehen, wer der Stärkere ist? Wenn Jesus fordert, dass das Establishment sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren solle, wenn Liebe ein Ausdruck von Glauben ist, wenn der Nächste so geliebt werden solle, wie man sich selbst liebt, wenn Gott allein die Ehre gebührt, tja, dann macht er sich damit hochgradig angreifbar bei denen, die dieses Denken hassen. Wir sehen einen feigen Aufstand gegen einen König, unseren König Jesus. Einen Aufstand der Welt, angeführt von Satan, gegen Gott, den Schöpfer der Welt und aller Menschen. Jesus wurde bedrängt von allen Seiten und er hielt das aus, denn er wusste sich auf der Seite seines Vaters, nicht nur als er am Kreuz hing. Sein Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieser Ausdruck der tiefsten Verzweiflung und des Unglücks. Weil jetzt ist er da, wo David und auch du und ich niemals hinkommen wollten. Ohne Gott ist alles hoffnungslos, verloren, aus und vorbei. Doch in der Auferstehung am Ostermorgen, da leuchtet das neue Licht des Lebens auf. Für alle Gläubigen, so wie auch David nach der Nacht den neuen Tag erleben darf. Jesus vertraute seinem Vater, dass er sich nicht für immer von ihm abwenden würde. Dass er den Sieg vom Kreuz bestätigen würde. Und das hat er. Und noch viel mehr. Ihm, Jesus, hat Gott alles zu Füßen gelegt. Nicht zu der Zeit, als er als Mensch die Last der Welt trug, aber in Herrlichkeit und in Ewigkeit gehört alles ihm, Jesus. Dieser König ist herrlich, dieser König ist anbetungswürdig. Diesem König will ich folgen. An diesen künftigen Messias glaubte auch David, denn da war Jesus ja noch nicht gekommen. Diesem König folgst auch du ihm, auch in Bedrängnis, dann auch in Herrlichkeit. Wir lesen in Lukas 12, ab Vers 4. Jesus spricht, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und noch nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Und weiter in Vers 8, jeder, der sich vor Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Mit diesen Versen komme ich zum Schluss auch noch einmal auf den Bezug zu uns. Vierter und letzter Punkt, der Bezug zu uns. Bitte schlagt eure Bibel nochmal bei Psalm 3 auf und stellt euch mal diesen Psalm als einen Spiegel vor, in den ihr schaut. Ja, wo findet ihr euch da selber wieder? Welche Feinde trachten mir nach meiner Ehre, nach meinem Hab und Gut, vielleicht sogar nach meinem Leben? Ich muss da sicher nicht lange graben und finde schnell Antworten. Beispiele habe ich ja schon vorher genannt. Im Vergleich zu David geht es uns natürlich sehr gut. Wir sitzen hier zusammen und kennen nicht das Gefühl, in aller Hast mitten durch die Nacht zu fliehen. Doch Verfolgung ist für die, die sich zu Gott halten, fast schon eine logische Konsequenz, wenngleich wir in unseren Breiten eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, von was wir hier gerade wirklich reden. Ich möchte das immer wieder betonen. Danken wir Gott dafür. Wer von euch hat schon bei Nacht und Nebel Haus und Hof verlassen, weil jemand nach seinem Leben trachtete? Liebe ukrainischen Geschwister, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, so wissen wir, dass ihr am ehesten dies nachfühlen könnt. Seid herzlich willkommen. Gott gebe euch Frieden und Sicherheit. Aber das Nächste kennen wir sicher auch. Wenn da die Stimmen sind, die uns glauben machen wollen, dass Gott nichts für uns tun kann oder gar tun möchte, in welche Versuchung kommen wir da hinein? Gott wolle nichts mit uns zu tun haben und überlässt uns unserem Schicksal. Wenn du solche Gedanken hast, dann gehe gleich ins Gebet und bitte Jesus, dass er diese Gedanken wegnimmt. Sie sind eine Lüge Satans. Gott weicht niemals von der Seite seiner Kinder, die ihn bei der Hand nehmen. Oder hast du Bedrängnis und du denkst dabei, dass dies eine Folge deiner persönlichen Schuld ist? Welche Sünde war es, die dich dahin gebracht haben soll? Wie groß muss die Sünde sein, dass du so bedrängt wirst? David strahlt Zuversicht aus und auch du darfst zuversichtlich sein. David erinnerte sich natürlich an seine großen Fehler und die alten Wunden rissen damit wieder auf. Auch wir können immer wieder auf unser Fehlverhalten angesprochen werden, beziehungsweise Satan plagt uns in Gedanken immer und immer wieder. Bei David war es zum Beispiel der Schimmi, der ihm vorhielt, das hast du ja alles verdient. Ja, dir geschieht ganz recht, wenn du jetzt hier flüchten musst und nicht mehr König bist. Und bei dir und bei mir, da sind es andere, die den Finger in die Wunde legen. Aber wir bleiben dort nicht stehen und lassen uns nicht entmutigen. Wir kennen den Ausweg. Wir gehen ins Gebet und sagen, alles Gott. Wir vertrauen ihm alles an. Wir glauben, dass er alles ändern kann. Mein Gott kann alles. Ist das nicht wunderbar? Deswegen, wir halten uns daran fest, wenn wir nah bei Gott leben, brauchen wir uns nicht zu fürchten, weder am Tag noch in der Nacht. Wir werden straucheln, wir werden schwere Dinge erleben. Wir werden vielleicht sogar verzweifeln über der Lage, aber wir werden nicht vergehen, weil andere uns bedrängen. Römer 14, Vers 8, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Römer 14, Vers 8. Ich möchte schließen mit Gottes Wort aus 1. Petrus 3, Vers 14 bis 18, dass das nochmal gut zusammenfasst. 1. Petrus 3, 14 bis 18. Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist der Grund, warum wir in der Bedrängnis Zuversicht haben dürfen, wie auch ein David dies letztlich ausdrückte im letzten Vers, dein Segen ist auf deinem Volk. Gott erreicht sein Ziel, er segnet und bewahrt auch dich. Also, wenn du nachts nicht schlafen kannst, zähle keine Schafe, sondern sag's dem guten Hirten. Amen. So, wir möchten noch gerne beten. Ich lade euch ein, dass ihr noch ins Gebet mit einstimmt und ich schließe dann ab. Lieber Vater im Himmel, wie du dem David ja seinen Glauben bestätigt hast, wie du ihn belohnt hast dafür, dass er dir treu war, egal ob im Leben oder im Sterben. So hast du dich nicht verändert seitdem und du hältst genauso zu denen, die deinen Namen suchen. Und Herr, wir wollen dich anrufen als unsere Kraft, als unseren Erhalter, als unseren Schöpfer und Erretter, der durch seinen Sohn Jesus Christus uns den Weg geebnet hat, trotz und gegen alle Bedränger. Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Wort Zuversicht tanken können. Wir danken dir, dass du darin dich uns offenbarst und zu uns sprichst. Und so wollen wir auch in die nächste Woche durchstarten mit diesem Wissen, du bist bei uns, Herr, wenn wir deine Hand ergreifen. Danke, dass wir dieses Ermutigende haben, aber auch die Warnung, wie es dem Absalom erging, der sich gegen dich letztendlich auflehnte, weil er deinen von dir eingesetzten König ablehnte. Herr, so lass uns doch wirklich unser Leben bewusst leben, jeden Tag in der Furcht vor dir, aber auch zu sehen, wie sehr du uns in deiner Barmherzigkeit und Güte begegnest. Amen.
Herr aller Hoffnung, wollen wir jetzt singen. Ja, bei dem Herrn ist Rettung. Wie schön. Ich entlasse euch damit in die Woche und wir singen jetzt, ja, Technik, wir wollen das Lied davor singen. Das, was wir vorhin nicht gesungen haben. Herr aller Hoffnung, geht das noch?
Ist schon da.
Ist schon da, okay. Ja, mit dem, das Lied singen wir jetzt gemeinsam und damit gehen wir in diesen Tag und in diese Woche. Und der Herr sei mit euch. Amen.